Ich bete noch einmal. Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Lehre du uns deine Wahrheit. Amen. In den vergangenen Wochen hatte ich viel Gelegenheit, über Macht und Einfluss, politische Macht und Machtkämpfe nachzudenken. Nach 20 Jahren war ich Mitte November zum ersten Mal wieder in Simbabwe. Und das war wenige Tage vor dem Militärputsch, der nicht so genannt wurde, bei dem Robert Mugabe als Präsident freiwillig abgesetzt wurde. Zurück in Südafrika klebten wir an den Bildschirmen und wollten herausfinden, was da eigentlich passiert. Wie geht es jetzt weiter? Gott sei Dank verlief der Machtwechsel bisher ja friedlich. Doch weiß keiner, was unter dem neuen Interimspräsidenten geschehen wird. Er selbst hat ja auch eine Geschichte, die nicht rühmlich ist mit diesem Land und alle um ihn herum. Und kurz darauf kam die Nachricht von den gescheiterten Koalitionsverhandlungen in Deutschland. Deutschland, nicht regierbares Land, das war für mich ein ganz neuer Gedanke. Die Vorstellung, dass nicht nur Deutschland darauf wartet, dass die Politiker sich jetzt zusammenraufen müssen, sondern ganz Europa sich im Wartestand befindet. Eine wichtige Entscheidung der EU werden aufgeschoben, weil es Machtgerangel gibt. Und an dem Tag, als ich aus Südafrika abflog, trafen sich Christen aller Konfessionen im südafrikanischen Parlament, um für das Land zu beten. Präsident Zuma sitzt auf einem sehr wackeligen Thron. Er weiß, dass wenn er kein Präsident mehr ist, er seine Immunität verliert und damit durchaus für Vergehen herangezogen werden kann, die ihm angelastet werden. Ich glaube, es sind ungefähr 19 Korruptions- und Untreue-Verdächtigungen. Und er versucht mit allen Kräften, Menschen um sich herum zu positionieren, die ihm etwas schulden, sodass, wenn er in Schwierigkeiten gerät, der eine oder andere ihn vielleicht schützen kann. Und die Christen sagen, das Problem, das wir im Land haben, viele Christen sagen das, das Problem, das wir im Land haben, ist die Gottlosigkeit. Dass wir nicht mehr auf Gottes Leitung, auf Gottes Herrschaft achten. Und sie beten dafür, dass sich das ändert und dass das Land wieder wach wird für das, was Gott tut. Es sind nur drei von vielen, vielen Beispielen. Ich rede jetzt gar nicht über das aktuelle Israel und über Nordkorea und was alles da noch ist. Wenn Menschen versuchen, Einfluss und Macht auszuüben, andere Menschen zu entmachten, um selbst an die Spitze zu kommen oder an der Spitze zu bleiben, ihre eigene Position auszubauen und oft eigennützige Gewinne zu kontrollieren. Es gibt auch andere Beispiele. Seit 2015 gibt es in Tansania einen neuen Präsidenten, der hat das Land völlig umstrukturiert. Er hat es fast völlig von Korruption befreit, nur in 2 Jahren. Gläubiger, praktizierender Katholik, als unbeugsamer, auf jedes Detail achtender und unbestechlicher Politiker bekannt, der in kürzester Zeit dramatische Veränderungen im öffentlichen Dienst durchsetzen konnte. Wenn ich über diese Geschichten nachdenke, wenn ich die Zeitung aufschlage und viele weitere Situationen mir vor Augen führe, dann wage ich manchmal zu träumen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Gott in unserem Land, in unserer Welt an die Macht käme? Was wäre, wenn Männer und Frauen, die in völliger Hingabe zu Jesus leben, Jesus Christus nachfolgen, alle leitenden Ämter überall in unserer Gesellschaft einnehmen würden. Laut Wikipedia bezeichnet Politik die Regelung der Angelegenheiten eines Gemeinwesens durch verbindliche Entscheidungen. Sehr allgemein kann jede Einflussnahme, Gestaltung und Durchsetzung von Forderungen und Zielen im privaten und im öffentlichen Bereich als Politik bezeichnet werden. Wie würde unsere Gesellschaft aussehen, wenn Männer und Frauen im Dienst Gottes die Willensbildung und Entscheidungsfindung über Angelegenheiten des Gemeinwesens im Sinne Jesu gestalten würden, statt eigene Vorteile zu suchen, persönliche Macht zu verteidigen. Eine Illusion? In der Apostelgeschichte lesen wir von Menschen, die die größte geschichtliche Machtumwälzung aller Zeiten als solche erkannt hatten und die ihr persönliches Leben danach ausrichteten. Ich erinnere an den Vers, sehr bekannten Vers, den wir oft in der Adventszeit hören, 2. Timotheus 1,10. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Die Machtübernahme Gottes durch Jesus Christus wurde zwar vor gut 2000 Jahren höchstens als eher unbedeutendes lokalpolitisches Ereignis betrachtet, veränderte jedoch in Wirklichkeit die gesamte Lebensgrundlage der Menschheit. Die Apostel Petrus und Johannes, von denen unser heutiger Bibeltext erzählt, gehörten zu den Menschen, die fortan sich unter der Herrschaft Gottes in der Nachfolge Jesu Christi bewegten und die in seinem Namen Macht ausübten. Wenn wir als Christen unterwegs sind, und das ist meine zentrale Aussage heute, als Leute, die von Gottes Geist erfüllt sind, dann gilt, wer uns begegnet, begegnet Gott. Und wer Gott begegnet, der wird ermächtigt zu einem erfüllten Leben. Ich lese aus Apostelgeschichte 3. Der ganze Text ist Vers 1 bis 10, sehr bekannte Geschichte. Und ich lese immer in Abschnitten. Ich lese das jetzt von meinem Konzept, weil diese Bibel ist Englisch und das wird uns vielleicht nicht allen helfen. Apostelgeschichte 3, erstmal 1 bis 3. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde, zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt vom Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Das ist eine ungleiche Begegnung. Petrus und Johannes sind unterwegs zum Gottesdienst. Auf dem Weg am Tempeltor, das die schöne Pforte genannt wird, kommt es zu einer alltäglichen Begegnung. Fast wäre es eine Nichtbegegnung geworden. Ein Nichtwahrnehmen, ein Vorübergehen. Am Tor sitzt ein gelähmter Bettler. Das ist eine Alltäglichkeit. Und da ist nichts von Augenhöhe. Petrus und Johannes sind ganz oben. Der Bettler ist ganz unten. In Südafrika erleben wir solche Situationen ständig. An jeder Straßenkreuzung, in den großen und kleineren Städten, stehen Bettler, meist junge, abgerissene, hagere Jungs, die auf der Straße leben. Jeden Tag fahren wir an unzähligen solcher Gestalten vorbei. Und der einzige Schutz für das eigene Herz ist oft, gar nicht hinzuschauen. Nur kein Augenkontakt. Und gerade das ist es, was diese jungen Menschen so am meisten vermissen. Keinen Augenkontakt zu haben, nicht wahrgenommen zu werden als Mensch, als einzelner Mensch mit einer Persönlichkeit, keine Zuwendung zu erfahren. So jedenfalls berichten mir es die, die mit diesen Jungs arbeiten. Petrus und Johannes gehen auf das Tor zu, an dem der gelähmte Bettler sitzt. Und er wurde wie jeden Nachmittag zur Zeit des Brandopfers dorthin gebracht und wartet nun sozusagen während der Rush-Hour auf die Almosen. Vielleicht hat es der Mann schon vor Jahren aufgegeben, jedem Menschen, der durch das Tor kommt, in die Augen zu schauen, erwartungsvoll entgegenzublicken. Vielleicht sucht er diesen Augenkontakt gar nicht mehr. Vielleicht ist das auch für ihn ein Schutz vor der Scham, entwürdigt zu sein, wenn er seine Bedürftigkeit bloßlegen muss. Der Text sagt, der Mann sah Petrus und Johannes. Was sah er? Vor allem potenzielle Geldgeber, so wie manche Schwarze, die mich nicht kennen, mich mit einer pinken oder weißen Hautfarbe sehen, denken, da ist eine Geldgeberin. Schätzte er vielleicht einfach ab, wie viel er wohl bekommen könnte? Der Text geht weiter, Vers 4 bis 7. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er griff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Hier ist die Dynamik einer Gottesbegegnung. Das erste, der Bettler hat eine begrenzte Erwartung. Ich brauche ein Almosen. Zweitens, die Apostel nehmen den Bettler und seine Erwartungen ernst. Das dritte, die Apostel stellen einen Kontakt her und ziehen den Bettler damit auf ihre geisterfüllte Ebene. Vor einigen Jahren, das möchte ich als Beispiel dafür erzählen, gab es mal eine Fernsehwerbung. Ich weiß nicht, ob die noch läuft oder wieder läuft. Da war ein strahlender Mann, so richtig in Weihnachtsstimmung, mit einem Weihnachtsbaum unter dem Arm. Und er sieht eine Frau, eine alte Frau am Bordstein stehen und in dieser guten Willenslaune schnappt er die Frau und bringt sie über die Straße, wünscht ihr fröhliche Weihnachten und verschwindet in der Menge. Und die Frau guckt ganz betrübt auf die andere Straßenseite und sagt, da fährt mein Bus. Im Kontakt mit anderen erfahren wir, was wirklich nötig ist. Jesus Christus, der durch seinen Geist in uns lebt, möchte mit den Menschen in Kontakt kommen. Mit denen, die uns begegnen. Denn das ist doch wahr, ich lebe, aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir, Galater 2. Das vierte in dieser Dynamik der Gottesbegegnung, die Apostel haben die Vollmacht, Gottes Kraft mit dem Bettler zu teilen und ihn zu heilen. Wir lesen Vers 7 bis 10. Und er, Petrus, ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf und konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Wenn wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu mit der Kraft des Geistes Gottes erfüllt sind, dann können wir diese Kraft mit anderen teilen. Wer uns begegnet, begegnet Gott. Die Frage ist also, ob wir bereit sind, diesen Kraftaustausch zu ermöglichen. Stellen wir den Kontakt her, indem die anderen merken, hier geht es um mehr als um meine oberflächlichen Erwartungen, Almosen. In der Begegnung der Apostel mit dem Bettler am schönen Tor geht Petrus noch einen Schritt weiter, um den Kontakt herzustellen. Er ergreift den Bettler bei der rechten Hand. Das bedeutet also, zum einen, er macht sich rituell unrein. Er ist auf dem Weg zum Tempel, Körperkontakt mit einem Bettler. Er macht sich unrein und er würdigt den Bettler mit einem gleichberechtigten Handschlag, rechts zu rechts. Damit gibt er eine Geste des Respekts, der Anerkennung. Es ist nicht unsere Aufgabe, aus eigener Kraft Wunder zu bewirken. Ich hoffe, das ist bekannt. Es ist aber unser Auftrag, andere Menschen mit der Kraftquelle Gottes in Verbindung zu bringen. Was daraus wird, das ist dann ihre und Gottes Sache. Das fünfte in der Dynamik der Gottesbegegnung, statt nur ein Almosen zu erhalten, wird der Bettler ermächtigt, eigenständig und selbstverantwortlich in der Kraft Gottes zu leben. Bei uns im afrikanischen Kontext ist das Thema Abhängigkeit sehr wichtig. Über viele Jahrzehnte sind erst durch die Missionare und später durch die Entwicklungshilfe viele afrikanische Staaten in Abhängigkeitsverhältnisse geraten. Sie sind auf ausländische Hilfe angewiesen. Im gleichen Zug hat dies zu einer inneren Haltung der Abhängigkeit geführt. In Malawi sagen uns viele Afrikaner selbst, wir haben das Problem, dass viele unserer Leute so eine Haltung haben, sitzen und abwarten. Wir sitzen an der Straße und warten, dass jemand uns Arbeit gibt oder ein Almosen gibt. Und wenn uns die Hände gefüllt werden, dann verbrauchen wir das, was wir in den Händen haben, das Geld oder was immer es gerade ist. Und wenn es aufgebraucht ist, sitzen wir wieder und warten, bis der Nächste kommt und uns was gibt. Und sie sagen, wir wollen diesen Abhängigkeitskreislauf unterbrechen. Deswegen arbeite ich im südlichen Afrika bei der Entwicklung von Leiterinnen und Leitern an genau diesem Punkt. Eigeninitiative zu entwickeln und die eigenen Ressourcen zu nutzen. Das ist partnerschaftliche Missionsarbeit. Aber man kann sich auch in seiner Misere einrichten. Das Elend, das ich gewohnt bin, macht mir weniger Angst als jede Veränderung. Ich verkrieche mich in meinem Schneckenhaus. Ich schraube meine Erwartungen herunter. Ich unterdrücke jede Hoffnung, vermeide den Augenkontakt. Wer sich auf sein eigenes Elend, auf seinen Schmerz konzentriert, der verliert Gott leicht aus den Augen. Ich springe nochmal zurück zu dem Vers 2. Es wurde ein Mann herbeigetragen, also nicht aus eigener Kraft, der war gelähmt von Mutterleib an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel gingen. Indem Petrus den Bettler anspricht, sieh mich an, lädt er ihn zu einem ersten Schritt aus seiner Misere, aus seinem Schneckenhaus ein. Das ist kein Akt der Abhängigkeit, sondern ein Schritt in die Freiheit. Wer uns begegnet, begegnet Gott, und Gottes Geist ist der Geist der Freiheit. Wie sieht das mit dir aus? Kennst du die Sehnsucht, so von der Kraft Gottes, der Kraft des Geistes Gottes erfüllt zu sein, dass es für dich selbst und auch für andere reicht? Dass es dich in Bewegung bringt, in die Freiheit führt? Dass du frei wirst, mit anderen zu teilen, was du selbst bekommen hast? Ich habe ein Beispiel. Eine Freundin in Texas, Carol, hat in den vergangenen 5 Jahren ohne eigenes Verschulden alles verloren. Ihre Familie, ihr Haus, ihre Gesundheit, ihr Einkommen. Völlig am Boden akzeptierte sie das Angebot einer christlichen Organisation, ihr einen Neuanfang zu ermöglichen. Aber zuerst musste sie ein Interview über sich ergehen lassen. Und in diesem Interview musste sie ihr ganzes Elend darlegen. Das war das Schwerste. Sie musste ihrer Not ins Auge sehen und die Wahrheit akzeptieren. Ich bin bedürftig. Ich brauche Hilfe. Doch dann erlebte sie Wunder über Wunder. Sie bekam eine kleine möblierte Wohnung gestellt, ausgestattet mit allem, was sie brauchte und mehr. Ein umfangreiches Betreuungsprogramm, um sie aus dem Sumpf heraus auf festen Boden zu bringen. Schuldenberatung, psychologische Beratung. Und obendrein kostenfreies Einkaufen von Lebensmitteln in einem kleinen, sehr gut sortierten Laden. 15 Kleidungsstücke pro Jahr umsonst in einer eleganten Boutique. Geschenkgutscheine zu Weihnachten, Kinokarten und alles Mögliche mehr. Plötzlich lebte sie in unverdientem Überfluss, so empfand sie das. Und ihre Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Die Gesundheit stabilisierte sich nach einer schweren Operation. Und sie fand eine Arbeit in einem Frauenhaus, in einem Frauenschutzhaus und kann den Frauen, die dort Schritte aus der Prostitution heraus wagen, mit ihrem Christuszeugnis und ihrer eigenen Erfahrung weiterhelfen. Wer ihr begegnet, der begegnet Gott. Wie werden wir eigentlich mit der Kraft des Geistes Gottes erfüllt? Das wäre eine eigene Predigt wert, aber ganz kurz die Stichworte. Die Bibel gibt uns nämlich ganz praktische Anweisungen dazu. Gottes Wort gründlich studieren, mir aneignen und dann danach handeln, Gottes Geist einladen, bei mir einzuziehen, beten ohne Unterlass, Anbetung, Lobpreis, Danksagung, aber auch Bittgebet und Fürbitte. Achtsamkeit für das, was Gott in meiner Umgebung tut. Gemeinschaft mit anderen Christen, um einander im Glauben und im Alltagsleben zu unterstützen und zu ermutigen. Und das Letzte, was wir manchmal vergessen, Zeugnis von Jesus Christus geben und die gute Nachricht weitersagen. Das steht uns vielleicht nicht immer so deutlich vor Augen, besonders in Deutschland. Aber es ist eins der Geheimnisse Gottes. Wenn wir anderen Menschen von Jesus Christus erzählen, dann gewinnen wir selbst an Kraft und an Vollmacht durch Gottes Geist. Probiert's aus. Oft vergessen wir, dass die Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen, geistlich verkrüppelt und verarmt sind. Gelähmt, gebrochen, schwach und dringend geistliche Heilung und Befreiung brauchen. Nach außen erscheinen sie oft stark, selbstgenügsam. Doch tief im Herzen schreien so viele nach dem einen, der sie freisetzen kann. Jesus Christus, dem Herrn. Jetzt spitze ich das mal zu. Wenn andere Menschen Gott in uns begegnen, erleben sie den Geist der Freiheit, die Würdigung, ein geliebter Mensch Gottes zu sein, die Ermächtigung, auf eigenen Füßen zu stehen. Stimmt das so? Ist doch ein ziemlich herausfordernder Satz. Manchmal ist es doch so, dass wir anderen Menschen begegnen und sie erleben gerade das Gegenteil, nicht den Geist der Freiheit, sondern wir beurteilen, verurteilen, auf den ersten oder auf den zweiten Blick. Manchmal begegnen wir doch Menschen und sie fühlen sich von uns nicht gewürdigt, sondern eher abgelehnt oder gar entwürdigt. Von Liebe ist dann wenig zu spüren. Manchmal begegnen wir Menschen und sie fühlen sich von uns bevormundet, entmachtet, ohnmächtig, gerade nicht ermächtigt zum eigenen Handeln und Denken. Wenn das so ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass diese Menschen zwar uns als Person begegnend sind, aber nicht Gott in uns. Dann verstellt vielleicht unser Handeln, unsere Haltung, unser Reden, ihren Blick für Gott. Dann ist vielleicht unser Kanal verstopft. So wie wir es in dem Wort gehört haben, dann brauchen wir vielleicht Vergebung oder müssen vergeben oder etwas anderes, was diesen Kanal verstopft. Unsere eigene Beziehung zu Gott muss ins Reine gebracht werden, bevor Gottes Geist wieder durch uns hindurch wirken kann. Mit dem Bettler in unserem Text ging eine Verwandlung durch. Transformation, ein beliebtes Wort bei uns. Das Wunderbare ist, nach dieser Verwandlung war der Mann für alle wiedererkennbar, obwohl sein Erscheinungsbild sich doch sehr verändert hatte. Vers 9 und 10. Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Wenn Gottes Geist einen Menschen verwandelt, dann wird dieser Mensch dem ursprünglichen Wesen näher gebracht, das Gott sich für diesen Menschen gedacht hat. Das bedeutet heil werden. Es ist keine Wesensveränderung bis zur Unkenntlichkeit, sondern ein Zurückführen zum Wesentlichen, zum Kern unseres Wesens, in dem wir erkannt werden, wie wir sind. Nachzulesen bei 1. Johannes 3. Hier ist meine Einladung. Wie möchtest du auf diese Predigt reagieren? Sehnst du dich nach einer Berührung durch Gottes Geist? Dann such doch das Gespräch mit jemandem. Jemandem, der von Gott selbst ermächtigt ist. Braucht deine Beziehung zu Gott einen Frühjahrsputz? Es ist nicht Frühjahr, jetzt ist Winter. Möchtest du Gottes Geist mehr Raum schaffen in deinem Leben? Dann such dir einen Gesprächs- und Gebetspartner. Sie sind hier im Raum. Sehnst du dich nach mehr Vollmacht teilen in deinem Alltag? Dann lass dich doch segnen. Dann wird wahr, was Jesus für seine Nachfolger und Nachfolgerinnen gedacht hat. Wer uns begegnet, begegnet Gott. Und wer Gott begegnet, wird zu einem erfüllten Leben ermächtigt. Amen.